ARD. MDR aktuell. Kempferts Klimapodcast.
Hallo und willkommen zu Kempferts Klimapodcast, in dem wir alle wichtigen Fragen rund um den Klimawandel besprechen. Ich bin Theresa Brenner von MDR aktuell und die Einordnungen und Antworten kommen natürlich wieder von Professorin Claudia Kempfert, die am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin die Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt leitet. Hallo zu Ihnen, Frau Kempfert.
Hallo Frau Brenner, grüße Sie.
Es ist ja Ausgabe 1 nach dem Koalitionsvertrag von Schwarz-Rot und um den soll es natürlich heute auch in aller Ausführlichkeit gehen. Wir liefern, was von uns erwartet wird, nehme ich mal stark an, damit die Menschen wissen, die uns hören, was da beschlossen wurde klimapolitisch. Wir wollen mal erläutern, was zu den Themen Klimawandel und Energiepolitik auf diesen knapp 150 Seiten steht. Und ich würde sagen, wir legen damit direkt los, denn es ist eine jede Menge. Nicht so sehr zur Klimapolitik, wie ich finde, da sprechen wir gleich drüber, aber man muss dazu, glaube ich, viel erläutern und Sie haben die entsprechenden Passagen gelesen, Frau Kempfert. Also lassen Sie uns mal beginnen. Kurz vorab, die SPD-Basis muss ja noch zustimmen bei diesem Vertrag. Die CSU hat das schon gemacht und die CDU will aller Voraussicht nach auf einem kleinen Parteitag auch zustimmen, Ende April. Zunächst mal, Frau Kempfert, von den Jusos kommt deutliche Ablehnung dieses Vertrags. Können Sie diese Ablehnung nachvollziehen?
Naja, ich denke, da gibt es unterschiedliche Gründe, was die Jusos bewegt, warum sie das ablehnen wollen. Aber beim Thema Klimaschutz, das hatte ich ja schon beim letzten Mal kurz eingeordnet, da sehe ich doch große Defizite. Also zumindest nicht in der Ambition, wie wir es eigentlich bräuchten. Also Klimaschutz ist da ja eher so ein Nischenthema, spielte ja auch im Wahlkampf keine Rolle. Aber grundsätzlich gesehen muss jetzt jede Partei natürlich selber entscheiden, was sie daraus macht. Wir haben geopolitisch schwierige Zeiten. Da gilt es ja noch so ein bisschen mehr im Hinterkopf zu haben, ob man ablehnt oder nicht ablehnt. Und die Jusos mögen auch eigene Beweggründe haben, die aber mit Sicherheit über das noch hinausgehen, was wir heute besprechen bei Energie und über Energie und Klimaschutz.
Ich hatte nämlich auch gesehen, Sie kritisieren die Migrationspolitik, die Debatte um den wackeligen Mindestlohn und generell ist denen vieles zu ambitionslos, aber explizit zur Klimapolitik haben Sie gar keine Verbesserungsvorschläge eingebracht, habe ich gesehen. Das wundert mich ein bisschen, weil wenn man mal in die Präambel guckt, schon da kommt das Wort Klimaschutz überhaupt nicht vor. Also nicht mit einem Satz, nicht als Querschnittsaufgabe. Das finde ich schon sehr erstaunlich. Würden Sie sagen, Union und SPD haben nicht verinnerlicht, wie wichtig der Klimaschutz wirklich ist und dass es eine globale Aufgabe ist?
Also gerade die Notwendigkeit des raschen Handels oder auch des intensiveren Handels, das kommt mit Sicherheit da nicht so raus. Also ob jetzt Präambel oder nicht, aber das ganze Thema wurde ja stiefmütterlich behandelt, auch im Wahlkampf. Und man hat ihnen das ja auch da so durchgehen lassen, auch seitens der Öffentlichkeit. Obwohl wir ja wissen, dass der Klimawandel unaufhörlich voranschreitet. Wir ein Rekordjahr nach dem anderen haben mit extremen Temperaturen, Dürren oder Überschwemmungen. Also das nimmt ja immer alles immer weiter zu und wir wissen, wir müssen handeln, auch im europäischen Kontext, muss sehr viel mehr, sehr viel schneller passieren und das kommt da nicht so raus. Aber immerhin, man bekennt sich zu den Klimazielen 2045, das ist ja schon mal etwas, aber rein theoretisch, also um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen, müsste man ja noch mehr, noch viel früher tun. Das wird hier mit Sicherheit nicht erreicht werden können. Ich habe so meine Zweifel, dass man ohnehin nicht nur Ziele nennt und dann hinterher zu wenig Maßnahmen hinterlegt. Also da habe ich meine Zweifel, ob man auch mit den beschlossenen Maßnahmen wirklich überhaupt die Klimaziele wird erreichen können. Also das ist alles so ein bisschen schade an der Stelle, dass da nicht mehr passiert.
Sie haben die Klimaziele angesprochen. Das steht explizit drin. Es gibt immerhin ein eigenes Kapitel zum Klimaschutz. Und da steht eben unter anderem, wir stehen zu den deutschen und europäischen Klimazielen, wohl wissend, dass die Erderwärmung ein globales Problem ist und die Weltgemeinschaft es gemeinsam lösen muss. Dafür setzen wir das Pariser Klimaabkommen um und verfolgen das Ziel der Klimaneutralität 2045 in Deutschland. Und jetzt wird das ja von manchen schon als großer Schritt oder als guter Schritt gewertet. Aber müsste das alleine nicht eigentlich wirklich selbstverständlich sein in so einem Koalitionsvertrag?
Ja, das müsste in der Tat selbstverständlich sein, weil dazu haben wir uns ja verpflichtet in den Vereinbarungen, auch im Rahmen des Pariser Abkommens, im europäischen Kontext, im Rahmen des Green Deals. Und deswegen haben wir diese Vorgaben sowieso zu erfüllen. Aber wir wissen auch schon aus der Vergangenheit, selbst die vergangene Bundesregierung, auch da haben die Maßnahmen ja nicht erreicht, um die Klimaziele zu erreichen, um auch diese Vorgaben zu erreichen. Das hat ja sowohl das Umweltbundesamt als auch der Expertenrat für Klimafragen in ihren Berichten dargelegt, dass das nicht ausreicht. und es Verschärfungen notwendig sind und da nicht nur Zielankündigungen ausreichen, sondern es müssen ausreichende Maßnahmen hinterlegt werden. Und insofern muss man da wirklich aufpassen, ob das wirklich oder auch über sich anschauen, ob das wirklich so machbar ist. Es ist ja auch etwas besorgniserregend, dass man hier auch explizit benennt, dass man weitreichende oder zumindest auch die Forderung, Emissionsreduzierungen außerhalb Europas sich anrechnen lassen zu können, dass man sich da nicht so ein wenig wieder rauskauft oder durch die Hintertür weniger macht. Also, dass man so eine Art Abschwächen der Klimaziele durch die Hintertür hätte. Wohlwissend, es ist ja erlaubt, klar, man kann es machen, aber wenn man darauf jetzt im größeren Stil baut oder das auch so explizit und prominent benennt, wird klar, da wird man jetzt nicht die Hauptvor- oder Hauptambitionen in Deutschland offensichtlich legen. Zumindest auch ist das nicht sichtlich mit den Maßnahmen, die wir da jetzt ablesen können. Und deswegen ist es zwar richtig und gut, völlig klar, wir dürfen vom Ziel nicht abrücken, vom EU-Ziel, aber wir müssen auch die Klimaschutzziele in Deutschland zu Hause erfüllen. Eine Abwälzung von der eigenen Verantwortung, das wäre ungerecht und auch nicht wirklich das, was wir erreichen oder uns vornehmen sollten.
Lassen Sie uns mal auf die einzelnen Maßnahmen schauen. Wir picken uns einiges raus. Schon mal der Hinweis, es wird viele Zitate geben. Wir zitieren eben einfach viel aus diesem Vertrag. Und zwar auch, die sind auch deswegen so lang, weil ich finde, es ist auch ein bisschen schwammig. Also da steht viel drin, bei dem ich zumindest nicht genau weiß, was damit überhaupt gemeint sein soll. Vielleicht wissen Sie da schon mehr. Ich fange mal an. Da steht zum Beispiel, Stichwort CO2-Einnahmen. Die CO2-Einnahmen geben wir an die Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen zurück. Dazu werden wir auch unbürokratische und sozial gestaffelte Entlastungen und Förderungen beim Wohnen und bei der Mobilität auf den Weg bringen, damit niemand überfordert wird. Das klingt blumig, das klingt gut, aber was könnte damit gemeint sein?
Ja, gute Frage. Also offensichtlich meint man vielleicht damit, man kann ja jetzt auch nur interpretieren, die Förderung von der energetischen Sanierung, gerade im Heizungsbereich, auch die Förderung der Bahn, was man ja angesprochen hat, oder die Schieneninfrastruktur, die man stärken will, das Deutschland-Ticket, was man beibehalten will, leider noch immer viel zu teuer, sollte man eigentlich billiger machen. Aber ich denke, das ist damit gemeint. Und man muss auch erklären, warum das so wichtig ist, dass man entlasten muss, denn Herr Merz hat ja auch kürzlich noch in einer großen Talkshow nochmal deutlich öffentlich betont, sie wollen CO2 teurer machen. Das ist ja das Hauptinstrument, mit dem auch die jetzige Regierung umgehen will, das Klimaschutzinstrument CO2 zu verteuern. Das ist ja auch ein mutiger Satz, aber muss man übersetzen für alle Leute, die jetzt auch zuhören. Fossile Brennstoffe werden teurer. Es soll ja auch ein Signal geben zum Umstieg. Der Benzinpreis wird stark im Preis nach oben gehen. Die Heizkosten, also fossile Heizkosten, werden sich verteuern. Und man plant dann eine Rückerstattung indirekt. Das versteht dann natürlich keiner, wenn jetzt irgendwie vielleicht das Deutschlandticket kommt für ein paar oder es eine E-Mobilitätsprämie gibt oder Steuererleichterung bei der E-Mobilität ohne oder dass etwas auch an energetischer Gebäudesanierung da etwas gestärkt wird. Aber das bleibt dann sozial ungerecht, wenn man es nicht sozial staffelt. Also klar, man will eine Anreizwirkung haben. Der CO2-Preis, den hat man ja schon, den gibt es als Steuer, auch in diesem Jahr und nächstes Jahr von 55 Euro pro Tonne CO2. Der wird nochmal ansteigen auf 65 Euro pro Tonne CO2. Aber ab 2027 hat man dann den EU-Emissionsrechtehandel und da zeigen die Prognosen, dass es deutliche Steigerungen geben wird, bis zu 100 bis 200 Euro pro Tonne CO2. Und dann wird es richtig sozial ungerecht. Das heißt, wenn man jetzt mal so im Moment schaut, 55 Euro pro Tonne CO2 bedeutet, dass der Benzinpreis sich im Moment erhöht um etwa 15 Cent pro Liter E10. Bei 200 Euro pro Tonne sind wir dann schon bei 55 Cent pro Liter. Das ist eine ganz große Steigerung. Da hätte man erhebliche Belastungen für Pendlerinnen und Pendler oder auch für Heizkunden. Und man weiß ja, wie das dann am Ende ausgeht. Die Politik wirkt dann in diesen Preis hinein, wird wahrscheinlich so einen Korridor im Blick haben oder wieder entsprechend gegensteuern. Aber Niedrigeinkommensbezieher, das wissen wir aus Studien, werden überproportional belastet. Mhm. Das heißt, denen geht es noch schlechter, wenn jetzt eben dieser Preis steigt. Und wenn man dann irgendwie das Deutschlandticket hat, jetzt mit 58 Euro pro Monat, noch billiger wäre natürlich noch viel besser, dann versteht das nicht so wirklich jemand, dass das jetzt die Entlastung sein soll, die jetzt da in dem Koalitionsvertrag versprochen wird. Oder auch das energetische Sanieren etwas gefördert wird. Und das kann ja auch sozial ungerecht sein, weil nicht jeder ist Eigentümer einer Immobilie. Also deswegen halte ich das an der Stelle tatsächlich auch noch immer für sozial ungerecht, obwohl man da so ein bisschen versucht, gegenzusteuern. Aber ohne eine entsprechende zum Beispiel Auszahlung eines Klimagelds bleibt es sozial ungerecht.
Das wollte ich gerade sagen. In diesen Komplex hätte ja perfekt der Satz reingepasst. Wir zahlen den Bürgerinnen und Bürgern ein Klimageld in Höhe von XY Euro, so wie es ja die SPD auch im Wahlprogramm hatte. Der Satz steht aber nicht im Koalitionsvertrag. Also das ist aus Ihrer Sicht ein großer Fehler, oder?
Ja, das ist ein Riesenfehler, um eben auch diese soziale Ungerechtigkeit auszuhebeln und da mehr soziale Gerechtigkeit einzuführen. Das Klimageld fehlt völlig. Es hatten sogar beide Parteien im Wahlprogramm, also die SPD explizit. Die CDU hat es irgendwie anders genannt, aber sprach auch schon immer in ihren Wahlsendungen davon, irgendwie das anders, die Leute anders zu entlasten. Aber es ist doch jetzt eben so, dass die Ampel endlich die Möglichkeit geschaffen hat, dass der Staat diese Direktzahlung an die Bürger auszahlen kann. Wir erinnern uns, die letzte Ampel war zerstritten, auch vor dem Hintergrund, dass es immer hieß, man kann ja gar nicht das Klimageld auszahlen. Keiner weiß, wie das richtig gehen soll. Und dann natürlich die angespannte Haushaltslage, die hat dann auch nochmal das Vorhaben platzen lassen. Aber jetzt kennt man den Mechanismus. Das heißt, die Eckpunkte des Mechanismus für die direkte Auszahlung wurde beschlossen und die SPD und die Grünen hatten ja jetzt ja keine Mehrheit mehr und auch wohl keine Zeit mehr, ein Klimageld noch vor der Bundestagswahl zu verabschieden. Also insofern hatten wir dann in dem Wahlprogramm das Wort Klimageld zumindest, was da ein oder andere Mal auftauchte, zumindest bei der SPD, bei den Grünen, aber auch bei der FDP interessanterweise. Also vergossene Milch. Also insofern, jetzt reden wir über die jetzige Situation und die CDU sprach immer von so einem Klimabonus, aber selbst da könnte man jetzt sagen, also bitte, das habt ihr auch im Wahlprogramm besprochen und versprochen, warum führte das jetzt nicht ein, das Klimageld. Das schafft eben soziale Gerechtigkeit, gerade wenn man es pro Kopf rückerstattet, vielleicht auch noch sozial gestaffelt, dann werden Niedrigeinkommensbezieher überproportional entlastet. Und nochmal, der CO2-Preis führt zu erheblichen Preissteigerungen für die Haushalte. Will man ja auch und die Union sagt ja auch, sie wollen das. Die Einnahmen wären da und das sollte man nach Möglichkeit rückerstatten, weil alles andere, selbst wenn man jetzt etwas zurückerstattet, wird so nicht von den Leuten verstanden, dass das damit zusammenhängt.
Stichwort Pendlerpauschale hatten Sie ja vorhin angesprochen, die sprechen wir auch noch an, die soll ja erhöht werden. Lassen Sie uns mal zur Energiepolitik kommen oder bei der Energiepolitik bleiben, je nachdem. Und da würde ich gerne mal zu einem, man kann glaube ich sagen, Lieblingsthema der Union bzw. der CSU kommen, nämlich die Atomkraft. Da würde ich gerne mal kurz folgende Aussage von Markus Söder einspielen nach Vorstellen des Koalitionsvertrags. Da hat er das hier gesagt.
Beim Thema Kernenergie, oh ja, da wurde intensiv drüber geredet. Das Ergebnis war, dass da von uns der Wunsch groß war, aber das ließ sich nicht umsetzen. Und aufgrund des Zeitablaufes, der jetzt sich dann irgendwann auch mal ergibt, das dann auch wirtschaftlich irgendwann mal keinen Sinn mehr macht und es wird in diesem Jahr, im Laufe des Jahres dann eher folgen. Noch wäre es gegangen, gab aber keine politische Mehrheit und die Kernenergie war nicht mehr möglich zu machen.
Die Kernenergie war nicht mehr möglich zu machen. Müsste da jetzt Trommelwirbel und ein Tusch kommen und ich weiß nicht, Menschen, die Halleluja singen, ist das jetzt das Ende der Atomkraft, ja? Endgültig.
Also ich denke in Deutschland jetzt erstmal schon, also Atomenergie wäre ja auch ökonomischer Wahnsinn gewesen, es hätte die Bürger ja auch enorm belastet, die Betreiber wollten das ja selber gar nicht mehr, die Anlagen befinden sich im Rückbau, man hätte so viele Dinge ändern müssen, angefangen vom Atomgesetz bis eben auch hin zu umfassenden Subventionen, wofür man ja auch kein Geld hat, man verspricht ja eh schon sehr viel Geld an vielen, vielen Stellen und weiß nicht so richtig jetzt, wo es herkommen soll, also die Atomenergie ist und bleibt risikoreich. Wir haben noch immer kein Atomendlager des atomaren Mülls. Auch das ist natürlich hochproblematisch und insofern Anlagen sind nicht versicherbar. Das Kapitel, würde ich sagen, Atomenergie ist jetzt erstmal geschlossen und es sollte auch erstmal geschlossen bleiben. Aber es gibt ja einen Satz im Koalitionsvertrag, das erste Fusionskraftwerk soll in Deutschland stehen.
Ja, haben wir auch das schon drüber auch gesprochen.
Es ist eine Fata Morgana. Wir haben ja auch eine Studie vom DEW da vor ein paar Wochen veröffentlicht, also oder vorletzte Woche. Es ist ja auch wahnsinnig teuer und nicht umsetzbar. Die energetische Nutzung von Fusionenergie oder Fusionskraftwerk ist vielleicht in Jahrzehnten möglich. Wir sehen das eher nicht. Da muss wahnsinnig viel hinein investiert werden, geforscht werden. Es gibt interessante Forschung im Bereich Magnete oder Laser. Das ist auch unbenommen. Das kann man alles tun, aber man darf nicht den Eindruck erwecken, man würde hier eine energetische Nutzung der Fusion Energie machbar erachten. Und wenn man dann sagt, das erste Fusionskraftwerk soll in Deutschland stehen, dann muss man fragen, wann.
Ja, aber ja, also steht ja nicht, wann das stehen soll.
Genau. 2050, 60, 70 oder sowas wäre vielleicht etwas. Aber es gibt ja auch die sogenannte Fusionskonstante. Man spricht ja seit den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts immer davon, es dauert noch 50 Jahre, bis es kommt. Und diese Marktreife verschiebt sich kontinuierlich in die Zukunft. Das heißt, wir sprechen immer noch dann jetzt über 2060 oder 70 und das ist natürlich sehr weit weg. Ja.
Also Ende der Atomkraft positiv, Fusionskraftwerk eher nicht so positiv. Was ist Ihnen denn in der Energiepolitik, welche Ziele sind Ihnen dann noch aufgefallen als vielleicht besonders gut oder besonders schlecht?
Also erstmal ist, man muss ja immer schon die kleinen Strohhalme nehmen, so ist ja schon mal gut, dass man zumindest beim Klimaziel das beibehält 2045, denn das darf man nicht vergessen, auch im Wahlkampf wurde das ja noch auch angezweifelt, das noch weiter nach hinten zu verschieben, das wäre auch im Rahmen des Pariser Klimaabkommens kaum möglich gewesen, im europäischen Kontext schon gerade gar nicht, also das ist erstmal gut, dass das da stehen bleibt, aber ich hatte ja eben schon gesagt, eigentlich müsste man noch viel früher klimaneutral sein, aber immerhin ist es da auch das Deutschland-Ticket, dass es beibehalten wird, finde ich auch gut, obwohl es deutlich billiger sein müsste. Auch die Sonderabschreibung für Elektrofahrzeuge finde ich eigentlich auch ganz gut. Auch diese Förderprogramme für Niedrigeinkommensbezieher, für klimafreundliche Mobilität, was auch immer das ist. Aber zumindest hat man das auf dem Schirm. Es gibt ja sogenannte Social E-Leasing-Programme in Frankreich, speziell für Niedrigeinkommensbezieher, die sich Elektrofahrzeuge leasen können. Und das staatlich unterstützt wird, das funktioniert da sehr gut und das wäre vielleicht hier auch etwas. Wenn da so etwas kommen würde, das wäre gut. Auch, dass man die erneuerbaren Energien zumindest nicht abwürgen will. Also zumindest lese ich das da nicht raus, dass die Energiewende nicht ausgebremst wird. Das wäre schon mal ein großer Schritt nach vorne. Das hoffe ich einfach, weil wir brauchen die erneuerbaren Energien. Sie sind ja der Dreh- und Angelpunkt für alles. Der Ökostrom wird gebraucht in der Wärmepumpe, in der Elektromobilität. Wir brauchen billigen Strom. Die Strompreise sollen ja auch gesenkt werden und da braucht man Ökostrom. Also insofern, das würde ich mal sagen, war ist ganz gut. Sie fragten jetzt nach gut oder auch noch nicht so gut?
Beides, gut und schlecht, so, ja.
Ja, also dann da hätte ich jetzt noch eine etwas längere Liste an, was ich jetzt nicht so toll finde. Also das hatte ich ja eben schon genannt. Das eine, dass man da aufpassen muss, macht diesen Credits nach dem Artikel 6 des Paris-Abkommens. Da geht es darum, dass man auch diese Abschwächung der Klimaziele durch die Hintertür hätte, dass man irgendwie das verlagert und die Emissionsminderungen nicht in Deutschland macht, sondern irgendwie verlagert. Da muss man aufpassen. Zumindest, dass das nicht abgeschwächt wird. Aber die größten Probleme habe ich damit, dass gesagt wird, man will das Heizungsgesetz abschaffen. Das wäre hochproblematisch, obwohl man dazu sagen muss, es gibt gar kein Heizungsgesetz. Es gibt ein Gebäudeenergiegesetz und das soll reformiert werden. Also da gibt es so zwei widersprüchliche Sätze hintereinander. Also was denn nun? Aber gehen wir mal davon aus, dass das Gebäudeenergiegesetz reformiert werden soll in Richtung Technologieoffenheit. So heißt es ja da wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist dieser Paragraph 72 des Gebäudeenergiegesetzes da gemeint, aber das müsste man präzisieren. Aber wenn man da irgendwie jetzt diese Verunsicherung oder überhaupt diese Ankündigung macht, dass es abgeschafft werden soll, verursacht man Verunsicherung bei den Hauseigentümern. Wir bräuchten eine Beschleunigung, wir bräuchten eine energetische Sanierung, die schneller geht. Wir brauchen finanzielle Förderung, auch sozial gestaffelt. All das muss möglichst schnell angeschoben werden. Und danach sieht es nicht aus, weil man ja auch das heißt, Heizungsgesetz so ein bisschen als ideologisch wahrgenommen hat, zumindest seitens der CDU, die da irgendwas verändern will, was gar nicht verändert werden muss. Man kann etwas reformieren, aber dann sollte man da konstruktiv, schnell und zielstrebig rangehen. Da habe ich am größten Probleme oder Bauchschmerzen damit. Und auch im Verkehrssektor, da fehlen die nötigen Maßnahmen zur Emissionsminderung. Also es ist zwar gut, ich nannte schon Investitionen in Bahn, Schienen, Ladeinfrastruktur, auch das Deutschland-Ticket, dass es da bleiben soll, aber wir bräuchten eigentlich ein 9-Euro-Ticket oder 29-Euro-Ticket und nicht 58-Euro-Ticket. Das ist problematisch. Tempolimit wäre gut gewesen. Fliegen wird sogar jetzt noch billiger gemacht. Das sollte eigentlich teurer gemacht werden. Also diese Senkung auch der Luftverkehrssteuern, die Rückvergütung von Agrardiesel, das Dienstwagenprivileg, Pendlerpauschale sind alles umweltschädliche Subventionen, die aufgestockt werden. Also man hätte sie reduzieren müssen. Und was es auch noch dazu gibt, ist LKW-Ladeinfrastruktur für Wasserstoff. Macht es natürlich auch wieder unnötig teuer, weil da geht eindeutig auch der Markt hin zu Elektro-Trucks. Und hier brauchen wir Technologieklarheit statt Technologieoffenheit. Also das ist problematisch. Und das ist so der Verkehrssektor und Heizungssektor, den ich problematisch finde. Aber auch im Stromsektor, dass man da so hohe Mengen an Gaskraftwerken zubauen will. Ist auch überdimensioniert, schafft wieder fossile Fahrtabhängigkeiten, behindert eher Flexibilität und Speicherlösungen, macht den Strompreis tendenziell eher wieder teurer, weil der CO2-Preis ja so stark steigen wird. Kohleausstieg hätte man früher erreichen sollen. Also ich kann noch ein bisschen länger nachmachen, aber vielleicht noch ein Satz, dieser naturschutzrechtliche Ausgleich, den finde ich auch problematisch, dass der irgendwie abgeschliffen werden soll. Also es geht zwar immer um diese Vereinfachung von Genehmigungsverfahren, aber das sollte nicht zulasten des Natur- und Umweltschutzes gehen. Und das finde ich an der Stelle auch problematisch.
Weil Sie sagen, Sie könnten noch länger erzählen. Wir machen ja auch jetzt gleich noch so eine kleine Schnellbewertungsrunde, haben wir uns ja überlegt. Da kommen dann kurze, prägnante Sätze und da müssten Sie dann ebenso kurz und prägnant bewerten, ob das gut oder schlecht ist. Den Strompreis haben Sie jetzt auch schon ein paar Mal angesprochen. Da wird es ja aber sehr konkret im Koalitionsvertrag. Da steht nämlich drin, wir wollen Unternehmen und Verbraucher in Deutschland dauerhaft um mindestens 5 Cent pro Kilowattstunde mit einem Maßnahmenpaket entlasten. 5 Cent ist sehr konkret. Bei Maßnahmenpaket bin ich immer skeptisch, weil das ist irgendwie so eine Floskel für alles Mögliche. Können Sie das mal konkret machen? Was bedeutet das denn, wenn man beim Strompreis um 5 Cent pro Kilowattstunde entlastet wird? Also wie schlägt sich das in Zahlen nieder?
Also gemeint ist hier offensichtlich eine Senkung der Stromsteuer zu diesem europäischen Mindestmaß. Das bedeutet etwa 2 Cent pro Kilowattstunde. Und man will eine Reduzierung der Netzentgelte erreichen. Die Netzentgelte dienen ja dazu, diesen Stromnetzausbau voranzubringen. Und dadurch, dass der sich jetzt beschleunigt hat, wurden diese Netzentgelte teurer. Und da will man dann eben das deckeln oder senken auf 5 Cent pro Kilowattstunde. Also im Moment zahlen die Verbraucher sogar mehr als ein Viertel ihres Strompreises nur für die Nutzung der Stromnetze. Und wenn man das jetzt über Steuereinnahmen finanziert, nimmt man da eben einen Kosten Block heraus. Jetzt mal so über den Daumen gepeilt, so eine Senkung der Stromsteuer oder auch eine Halbierung der Übertragungsnetzentgelte würde so einen 3-Personen-Haushalt mit einem Jahresverbrauch von etwa 4000 Kilowattstunden um etwa 145 Euro im Jahr entlasten. So ein 2-Personen-Haushalt, da rechnet man ja eher so mit 2800 Kilowattstunden, so um die 100 Euro weniger. Und Singles, die haben ja so ungefähr 1500 Kilowattstunden, würden etwa 54 Euro im Jahr weniger bezahlen. Das kann man so über den Daumen gepeilt mal nachrechnen. Aber jeder hat ja so seinen eigenen Strombedarf. Aber grundsätzlich sehe ich diese Strompreissenkung per Gießkanne kritisch, weil sie schafft tatsächlich Fehlanreize, ist auch ineffizient und teuer. Also ich hätte mir gewünscht, es wäre eher bedarfsgerecht gekommen, zielgerichtet, wie auch dieses Klimageld, dass man da viel, viel eher drauf schaut, was schafft soziale Gerechtigkeit. Da würde es Sinn machen, dass man für stromintensive Unternehmen wirklich ein Industriestrom Stromtarif hat. Aber wenn man es per Gießkanne für alle macht, konterkariert man ja nicht nur das Ziel des Stromsparens, sondern schafft auch viele Mitnahmeeffekte für Unternehmen, die das gar nicht brauchen. Dann ist es so, dass man speziell für Wärmepumpen oder Elektrofahrzeuge Spezialtarife haben könnte, auch gern bedarfsgerecht oder einkommensgestaffelt, weil viele brauchen das eben nicht. Und wenn man das jetzt per Gießkanne macht, wird es irre teuer. Also es ist ja ein enormer Geldbetrag, der an anderen Stellen dann wieder fehlt. Und wenn man Unternehmen wirklich helfen wollen würde, geht es darüber, dass man eher die erneuerbaren Energien ausbaut oder da Möglichkeiten schafft über direkte Verträge, Power Purchase Agreements oder auch sogenannte Differenzverträge, Contracts for Difference. Die könnten eher von so etwas profitieren. Und man darf nicht vergessen, ich hatte eben schon erwähnt, die 20 Gigawatt Gaskraftwerke, die man ja zubaut, die wirken strompreissteigernd, weil sie CO2 beinhalten und alles, was fossile Energie, also genau wie Kohle und Gas, macht den Strompreis an der Stelle wieder teurer. Also auf der einen Seite subventioniert man ihn runter, auf der anderen Seite erhöht man ihn. Das ist so wie mit dem Fuß auf dem Gaspedal und gleichzeitig auf der Bremse zu sein. Also das bringt nicht so wirklich viel, ist vor allen Dingen auch teuer an der Stelle. Und da könnte man viel, viel eher bedarfsgerecht herangehen. Das wäre preiswerter und effizienter.
Was sagen Sie zum Industriestrompreis, der eingeführt werden soll?
Ja, also das ist dieser Industriestrompreis mit der Gießkanne, da habe ich große Probleme mit, denn er schafft tatsächlich Mitnahmeeffekte. Wir haben vor einiger Zeit Kollegen am DIW sich das mal angeschaut, auch empirisch angeschaut, welche Unternehmen sind wirklich sehr stark oder haben einen so hohen Strombedarf, dass sie Wettbewerbsnachteile haben. Und das sind sehr, sehr wenige Unternehmen, die wirklich im internationalen Wettbewerb stehen und wo der Anteil der Stromkosten an der Bruttowertschöpfung so hoch ist, dass es substanziell ist. Da gibt es einzelne Bereiche, es gibt auch einzelne Unternehmen, einzelne Branchen, wo das eher der Fall ist, aber für die meisten nicht. Und wenn man das jetzt per Gießkanne macht, schafft man enorme Mitnahmeeffekte, konterkariert eher dem Ziel, dass man ja auch sparen will und schafft auch Fehlanreize, weil zum Teil geht es ja auch darum, eher die erneuerbaren Energien auch bei den Industrieunternehmen auszubauen, dass man eher mit solchen Direktverträgen auch Preisen in Echtzeit Möglichkeiten schafft, Großwärmepumpen attraktiver zu machen. Das haben sie nicht automatisch mit einem solchen Industriestrompreis. Da wäre es sinnvoll, bedarfsgerechter heranzugehen und zielgerichteter, als dass wir da per Gießkanne herangehen. Also ich bin nicht gegen jetzt prinzipiell eine Unterstützung an der Stelle, aber es muss einerseits nur für ausgewählte Unternehmen gelten und andererseits muss es wirklich auch die Transformation voranbringen, dass man den Unternehmen hilft, dass sie eben umstellen, beispielsweise in Richtung, wenn sie ihre Prozesswärme mit Großwärmepumpen herstellen oder so, dass man ihnen dabei hilft, auch Geld gibt, grüner Wasserstoff. Das sind ja alles Bereiche, wo die Unternehmen hinein investieren müssen. Und jetzt, wo es ja darum geht, auch das Geld geschickt auszugeben, sollte man das nicht per Gießkanne verschwenden, sondern wirklich zielgerichtet geben.
Sie haben es jetzt schon ein paar Mal angesprochen, dass man möglichst nicht mit der Gießkanne verteilt, sondern das bedarfsgerecht macht. Was ich mich dann immer frage, das ist natürlich eigentlich gut aus Sicht derjenigen, die einkommensschwächer sind. Aber würde das nicht auch dann die Gefahr mit sich bringen, dass so eine Spaltung entsteht oder dass Menschen denken, naja, ich arbeite nun mal viel, deswegen verdiene ich viel, deswegen darf ich doch auch mitentlastet werden? Also diese Haltung, manche zahlen sozusagen dann für die einkommensschwächeren Personen mit, würde doch dann entstehen, oder? Ist das nicht eine Gefahr?
Nee, ist eher umgekehrt, denn wenn wir alle mit der Gießkanne machen, dann übervorteilen wir ja diejenigen, die es gar nicht brauchen und die Ärmeren würden für diejenigen bezahlen.
Aber sehen das auch die Reichen so, mal sehr salopp gesagt?
Die haben anteilig nicht den hohen Anteil an ihrem Einkommen. Das können wir ja messen. Strom spielt da für die tatsächlich zum größten Teil keine Rolle. Für einige natürlich. Und da sollte man auch ansetzen, zu entlasten über verschiedene Wege oder auch Spezialtarife anbieten, da wo es wirklich benötigt wird. Da entlasten ist auf jeden Fall sinnvoll. Oder auch über gerechte Löhne und solche Dinge. Da sollte man ja eher ran. Aber der Strompreis ist keine wirklich echt gute Komponente für soziale Gerechtigkeit. Weil der Anteil von denjenigen, die es nicht brauchen, gemessen an ihrem Einkommen, ist nicht sehr hoch. Mhm. Und das gilt genauso für viele Unternehmen. Es wird zwar immer so aufgebauscht und es ist auch tatsächlich für viele ja ein Problem, aber da kann man ja für Sorge tragen, dass das eben nicht diese Ungerechtigkeit hat.
Mhm. Wir haben jetzt die erneuerbaren Energien auch schon immer mal angesprochen. Dazu gibt es auch ein Kapitel. Da steht drin, ist auch nochmal ein längeres Zitat, was ich mal vorlese. Der entschlossene Ausbau erneuerbarer Energien beinhaltet den netzdienlichen Ausbau von Sonnen- und Windenergie, von Bioenergie, Wasserkraft und die Erschließung von Geothermie. Zudem nutzen wir die Potenziale klimaneutraler Moleküle. Wir verfolgen das Ziel, dass sich erneuerbare Energien perspektivisch vollständig am Markt refinanzieren können. Da habe ich mich gefragt, ist das wirklich ein deutliches Bekenntnis zum radikalen Ausbau erneuerbarer Energien oder hätte man da auch konkreter oder auch ein bisschen mutiger sein müssen und zum Beispiel sagen, wir forcieren oder sorgen dafür, dass XY% der öffentlichen Flächen mit PV-Anlagen ausgestattet sind. Sowas Konkretes steht da eben nicht drin.
Ja, genau. Also es steht nicht so genau drin. Es ist zumindest kein Abwürgen ablesbar, sagen wir mal so, weil wir brauchen ja einen schnelleren Ausbau der erneuerbaren Energien. Ich sehe da drin jetzt auch keinen Neustart der Energiewende. Vielleicht eher so ein Weiter-so, aber so ein beschlossenes oder so entschlossen kann man das nicht ablesen. Und es gibt ja auch noch so ein paar Merkwürdigkeiten oder zumindest auch wieder einige problematische Formulierungen da drin, beispielsweise wie das Windflächenziel, wo man ja auch es überprüfen will, weil wir brauchen ja eigentlich alle Bundesländer, die 2% ihrer Flächen ausweisen für die Windenergie. Jetzt sieht es so aus, dass man sagt, man will das irgendwie evaluieren, soll irgendwie Zwischenziele geben oder so. Aber da konnte man nur diese Kompromissformulierung offensichtlich finden. Dann steht irgendwas drin mit Flächenpachten. Gut, da könnte man noch drüber sprechen, dass man das auch sich anschaut, aber so ganz sehe ich jetzt auch nicht, dass man da wirklich sehr schnell vorwärts geht. Und es kommen ja auch so ein paar Bausteine auf die Regierung zu. Nächstes Jahr muss das, also wir brauchen bis nächstes Jahr ein neues EEG, also eine Förderung erneuerbarer Energiengesetz muss reformiert werden und überarbeitet werden. Da hatte ich ja eben schon gesagt, da muss man wahrscheinlich in sowas gehen wie Power Purchase Agreements oder Differenzverträge. Gibt es verschiedene Modelle, wie man das angehen will, da braucht man auch schnell Lösungen. Dazu lese ich da eher weniger drin. Und auch bei der Stromgebotszone, da sind ja viele dafür, dass man das irgendwie anders aufteilt. Da bleibt man jetzt bei einer Zone, da geht es ja auch häufig darum, dass es da Netzengpässe gibt, die man überbrücken will. Da setzt sich jetzt die Regierung auch für einen Erhalt ein. Das kann man, ich finde, man kann immer beides begründen, aber es gibt die Mehrheit der Energieökonomen, die eher sagen, man sollte da das nicht beibehalten. Aber dennoch, also so ein konkrete, wo da haben Sie recht, würde ich zustimmen, dass man da ein deutlicheres Bekenntnis haben könnte, sehe ich auch so. Zumal wir jetzt ja aus einer Regierung kommen, die sehr viel geschafft hat beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Denn der Anteil ist ja jetzt schon bei knapp unter 60%. Man hat viele Verfahren angeschoben, die richtig sind, die auch wirken, was Solarenergie angeht. Auch bei der Windenergie bräuchte noch mehr Beschleunigung, noch mehr Tempo, noch mehr Flächen, noch mehr Bürokratieabbau, noch mehr vereinfachte Verfahren. Aber nicht zulasten des Umwelt- und Klima- und Naturschutzes so. Aber deswegen, würde ich auch so sehen, dieses perspektivisch am Markt refinanzieren spielt wohl darauf an, dass es darum geht, dass man eben auch bei dieser Reformierung des erneuerbaren Energiengesetzes da entsprechend Akzente setzen will.
Ich frage Sie gleich noch nach einer generellen Einschätzung, ob das eher ein Schritt zurück ist oder ein Schritt nach vorne in Sachen Klimaschutz. Ich will aber vorher noch auf eine auch wieder längere Passage zu sprechen kommen, und zwar Stichwort Klimaanpassung. Haben wir auch immer mal schon wieder drüber gesprochen in diesem Podcast, dass man sich eben auch an die veränderten Bedingungen natürlich anpassen muss, neben der Bekämpfung sozusagen der Erderwärmung. Und da steht im Vertrag, das ist jetzt eine relativ lange Passage, wir werden die Klimaanpassungsstrategie umsetzen und dazu die bestehenden Förderprogramme zielgerichtet und effizient nutzen und gegebenenfalls anpassen. Wir stellen daher die Finanzierung von Vorsorgemaßnahmen gemeinsam mit den Ländern auf solide Beine und unterstützen die Kommunen bei der Anpassung an den Klimawandel. Dazu richten wir einen Sonderrahmenplan Naturschutz und Klimaanpassung ein und prüfen die Einführung einer diesbezüglichen Gemeinschaftsaufgabe. Wir beschleunigen Hochwasser- und Küstenschutzmaßnahmen. So, der letzte Satz, wir beschleunigen Hochwasser- und Küstenschutzmaßnahmen, finde ich noch sehr konkret, was auch immer das bedeutet, aber okay. Aber alles davor, dieser Sonderrahmenplan Naturschutz und wir prüfen die Einführung, Gemeinschaftsaufgabe, weiß man da schon, was das sein soll?
Naja, ich denke, es hat etwas damit zu tun, dass ja es seit 2023 das Klimaanpassungsgesetz gibt. Wir hatten ja auch im Rahmen dieses Podcasts schon darüber gesprochen. Steffi Lemke hatte das ja seinerzeit durchs Parlament gebracht. Und da geht es ja um verbindliche Strategien und auch Maßnahmen, die vorgeschrieben werden müssen, dem Bund, den Ländern, aber auch den Kommunen, dass es so einen strategischen Rahmen geben muss für eine vorsorgende Klimaanpassung, auch auf allen Verwaltungsebenen. Das muss ja geschaffen werden und das steht auch so im Gesetz drin. Aber die Krux liegt eben in der Finanzierung. Und die Finanzierung, das war der Streitpunkt in der letzten Regierung, gerade der KTF, der ja ziemlich leer war und jetzt ja irgendwie wieder gefüllt werden soll, aber wo es auch schon wieder viele Begehrlichkeiten gibt aus allen möglichen Bereichen. Stichworte Strompreise, die irre teuer sind, damit 25 oder 30 Milliarden Euro wertvolles Geld, was man besser an anderer Stelle zum Beispiel für die Klimaanpassung eher ausgeben sollte und wo es jetzt ja drum gerungen wird, wie jetzt auch diese Erlöse aus dem europäischen oder nationalen Emissionshandel, die ja etwa bei 20 Milliarden Euro im Jahr liegen, dann aufgeteilt werden, wer da was von bekommt. Und wer dann eben auch neuere Gelder bekommt oder was jetzt aus diesem Sondervermögen da bezahlt werden soll, das ist ja alles komplett offen. Im Moment sieht es ja nicht danach aus, dass es mehr Geld geben wird für Klimaschutzinvestitionen, also die Maßnahmen, die wir eben besprochen haben schon, aber für die Klimaanpassung bisher ja noch nicht irgendwas konkret gemacht, dass da gezahlt werden muss, aber letztendlich geht es ums Geld und es geht auch darum, dass die Kommunen und auch die Regionen gestärkt werden müssen, dass sie eben diese Anpassungsmaßnahmen umsetzen müssen. Da geht es um Stellen, die geschaffen werden müssen, Personen, die sich drum kümmern. Wir haben schon öfters über Städte auch gesprochen, die ja grüner werden müssen, wo es Luftschneisen geben muss, wo die Architektur anders geplant werden muss. Wir müssen über Hochwasserschutz sprechen in den Regionen, die jetzt stark vom Umwetter oder Überschwemmungen auch geprägt sind, dort eben Anpassungen vorzunehmen, solche Dinge. Und all das war ja in der Vergangenheit durch diese Finanzlücke da geprägt und diese Finanzierungsvorbehalt oder vorläufige Haushaltsführung. Das ist jetzt immer noch so, aber ich lese das so ein bisschen da rein, dass man da vielleicht Wege finden will, wie man sich da eher einigen wird müssen, um eben auch da im Rahmen der Klimaanpassung mehr machen zu können. Und die Spielräume sind da aus meiner Sicht etwas eng. Aber das interpretiere ich da zumindest ein bisschen daran ein.
Ja. Weil Sie sagten, es sind Begehrlichkeiten da und die Finanzierung ist immer ein Problem. Wir haben ja auch über das Sondervermögen gesprochen, als das dann verabschiedet wurde im Bundestag. Da haben ja vor allem die Grünen auch noch viel Geld für den zusätzlichen Klimaschutz rausverhandelt. Da steht jetzt auch ein interessanter Satz im Koalitionsvertrag auf Seite 53. Da steht nämlich zum Klima- und Transformationsfonds. Wir führen dem Klima- und Transformationsfonds aus dem Sondervermögen jedes Jahr Mittel in Höhe von rund 10 Milliarden Euro zu. Das klingt ja erstmal gut. Dann steht da aber, alle Einnahmen stehen grundsätzlich dem Gesamthaushalt zur Verfügung. Und da würde ich als Laie jetzt denken, bedeutet das, dass die Bundesregierung im Fall der Fälle, wenn Finanzierungsbedarf besteht, der ja auch in anderen Ressorts besteht, das Geld aus dem KTF wieder rausnehmen kann, um es woanders hinzuschieben?
Vermutlich, ja. Also das lese ich auch da mit Sorge hinein. Aber immerhin hat man sich ja dazu verpflichtet, dass man mehr geben will für entsprechende Maßnahmen. Jetzt kann man darüber sprechen, was denn alles dann Klimaschutzmaßnahmen. Also Klimaanpassung gehört ganz sicher dazu. Ich würde aber auch solche Investitionen in Bahninfrastruktur, ÖPNV letztendlich auch dazu zählen. Alles das, was Emissionen senkt im weitesten Sinne. Und dazu gehören dann eben alle möglichen Maßnahmen, die wir eben auch schon aufgezählt haben. Aber dazu gehört dann nicht eine Schüpffabrik beispielsweise, die man ja beim letzten Mal bezahlen wollte daraus. Die müsste dann über den Gesamthaushalt gezahlt werden. Aber mit dieser Formulierung würde ich auch eher vermuten, vielleicht landet man am Ende dann doch wieder bei einer Schüpffabrik, die man daraus bezahlen will. Ja, genau. Und hat dann weniger die Klimainvestitionen im Blick, als dass man da sich da auch so eine Lücke offen lässt oder so eine Möglichkeit, dass man, wenn Geld wieder fehlt, und das fehlt passiert ja immer an allen möglichen Ecken und Enden, da sich Geld nehmen kann, um da entsprechend die Haushalte wieder zu füllen. Das sehe ich auch mit großer Sorge. Ich hielte es für besser, dass das ist ja ohnehin schon wenig Geld, was da zur Verfügung steht, dass man es wirklich konsequent für emissionsmindernde Maßnahmen einsetzt. Wir haben ja eben schon auch aufgezählt, das ist ja auch die Industrie, die gestärkt werden muss, die energetische Gebäudesanierung oder auch der Schienenverkehr. Da sind ja enorme Bedarfe da. Die Modernisierung muss vonstatten gehen. Wir haben einen enormen Investitionsstau, Modernisierungsstau auch vor uns, der gelöst werden muss. Und das geht eben nur darüber, dass wir da auch entsprechend finanzieren.
Ich habe vorhin gesagt, wir machen so eine Schnellbewertungsrunde. Das ist vielleicht auch gut für alle, die jetzt nicht so ganz viel Zeit haben, den ganzen Podcast zu hören. Wir haben jetzt schon knapp eine Dreiviertelstunde gesprochen über die Maßnahmen. Es ist aber eben auch einfach viel. Es gibt aber auch so ein paar ganz konkrete Aussagen und die bieten sich an für auch eine sehr konkrete Einschätzung. Das doppelt sich jetzt ein bisschen mit dem, was Sie schon mal angesprochen haben, Deutschlandticket zum Beispiel und so weiter. Wir machen es aber trotzdem mal und die Bedingung ist aber, dass Sie mit ein, maximal zwei Sätzen einschätzen. Ist es top oder flop sozusagen? Also da ist zum Beispiel der sehr prägnante Satz, wir werden die Agrardieselrückvergütung vollständig wieder einführen. Gut oder schlecht?
Schlecht, weil umweltschädliche Subventionen.
Wir werden die Pendlerpauschale zum 01.01.2026 auf 38 Cent ab dem ersten Kilometer dauerhaft erhöhen.
Auch eine umweltschädliche Subvention, daher eher schlecht. Also es begünstigt vor allen Dingen die Zersiedelung, auch den Flächenbedarf, begünstigt auch höhere Einkommensbezieher. Und insofern würde ich sagen, eher schlecht.
Ja. Da dürfen Sie noch mehr antworten, weil ich habe eine Rückfrage oder eine Nachfrage, weil die Pendlerpauschale gilt doch aber auch für andere Verkehrsmittel, also zu Fuß, okay, aber auch für die Bahn. Ist es dann nicht auch gut?
Trotzdem wissen wir aus den Studien, dass es die Zersiedelung und auch den Flächenbedarf eher fördert. Deswegen umweltschädliche Subventionen. Die Menschen tendieren doch dazu, woanders hinzuziehen und zur Arbeit zu pendeln. Und deswegen ist es eher mit umweltschädlicheren Faktoren verbunden. Und wir wissen auch aus den Studien, dass es höhere Einkommensbezieher bevorteilt. Und deswegen ist es latent sozial ungerecht.
Okay. Das Deutschlandticket wird über 2025 hinaus fortgesetzt. Dabei wird der Anteil der Nutzerfinanzierung ab 2029 schrittweise und sozialverträglich erhöht.
Gut und schlecht.
Ich habe es mir gedacht.
Die Fortführung ist gut, aber noch besser, ich hatte es ja schon gesagt, wäre noch besser, man macht es billig. Ich hätte es ja gut gefunden, man würde es eher in Richtung 9 Euro oder 29 Euro pro Ticket haben, aber das klappt wohl nicht.
Aber wie ich das verstehe, ab 2029 dann erst die Preiserhöhung, ja? Bis dahin ist der Preis festgesetzt.
So habe ich es jetzt auch verstanden, immerhin.
Wollte ich gerade sagen, das ist ja immerhin was. Also, und zumal dann kann sich da die nächste Koalition schon drum kümmern, scheinbar, wie die das dann machen, weil möglicherweise, also selbst wenn sie hält, naja, mal sehen. Aber dann ist zumindest bis dahin die Finanzierung scheinbar gesichert.
Ich hoffe.
Die Gasspeicherumlage werden wir abschaffen.
Eher gut, weil die Gasspeicherumlage ist benachteiligt ja eher inländische Verbraucher, auch die Kosten für die Gastransporter hat es ja sehr stark erhöht. Deswegen sollte diese Umlage ja auch insbesondere für ausländische Empfänger ab 2025 gestrichen werden. Und aus dem Grund halte ich sie eher für sinnvoll. Mhm. Ja.
Dann soll außerdem kommen die Kfz-Steuerbefreiung für Elektroautos bis zum Jahr 2035.
Ja, gut, wir brauchen mehr Elektromobilität.
Haben wir schon angesprochen, wir werden das Heizungsgesetz abschaffen. Das neue Gesetz machen wir technologieoffener, flexibler und einfacher.
Ja, schlecht, ganz schlecht. Also es gibt ja gar kein Heizungsgesetz. Wahrscheinlich ist, Sie sehen ja auch, Sie haben es ja gerade nochmal vorgelesen, das Heizungsgesetz schaffen wir ab und das neue GEG. Ja. Also es ist ja so, dass sogar die CDU ein GEG, also Gebäudeenergiegesetz im Jahr 2020 selber eingeführt hat. Und jetzt geht es wahrscheinlich um diesen Paragraphen 72. Aber ich halte jetzt die ganze Diskussion darum für problematisch, weil es schafft Verunsicherung und wir brauchen Schnelligkeit und Turbo. Zeit.
Jetzt kommt ein bisschen längerer Satz, das heißt, Sie dürfen auch ein bisschen länger antworten.
Oder auch nicht.
Ja, mal sehen. Wir werden umgehend nach Beginn der Wahlperiode ein Gesetzespaket beschließen, das die Abscheidung und Speicherung von Kohlendioxid, in Klammern CCS, insbesondere für schwer vermeidbare Emissionen des Industriesektors und für Gaskraftwerke ermöglicht.
Ja, das ist eher schlecht, also insbesondere der Bezug auch auf die Gaskraftwerke, weil das verlängert eher wieder die technologische Fahrtabhängigkeit. Man sollte es begrenzen auf unvermeidbare Restemissionen. Dazu haben wir auch kürzlich im Rahmen des Sachverständigenrats für Umweltfragen eine Sondergutachten erstellt und deswegen halten wir das für sehr kritisch und sollte auch nicht so umgesetzt werden.
Dann gibt es noch einen Satz, der mich als Mitarbeiterin des Mitteldeutschen Rundfunks hier in der Mitteldeutschen Region hat aufhorchen lassen. Und zwar steht drin, wir planen die Errichtung eines Bundesforschungszentrums für klimaneutrales und ressourceneffizientes Bauen. Beginnen wir gemeinsam mit den Ländern Sachsen und Thüringen sowie unter Einbeziehung der Kompetenzen anderer Länder und stellen eine verstetigte Finanzierung sicher.
Ja, das finde ich sehr gut. Ich habe mich auch gefreut, dass Sie das explizit auf die Bundesländer beziehen und finde es auch richtig, dass man klimaneutrales und ressourceneffizientes Bauen in den Vordergrund rückt, weil da gibt es wirklich viel Nachholbedarf.
Also das heißt, der Blick ist schon auch nach vorne gerichtet. Es werden Dinge neu eingeführt. Schauen wir mal, was da dann wirklich bei rauskommt. Das war sehr gut. Sie haben sehr knapp und präzise geantwortet.
Ja, das war ja die Aufgabe. Ja,
vielleicht machen wir das jetzt häufiger, wenn Dinge komplex sind, dass man einfach sagt, aber nur
aber
zwei Sätze.
Aber der Vorteil war ja, dass ich vorher schon einiges erläutern konnte, das weil stimmt, sonst ja. Versteht man auch die Hälfte nur.
Das soll es mal mit dem Blick auf die Aspekte des Vertrags gewesen sein. Ich würde aber gerne zum Schluss noch mal zurückblicken. Und zwar auf unsere eigene Folge am 19. Februar. Da wurde nämlich unsere Folge Kempferts Klimapodcast veröffentlicht, in der wir die Wahlprogramme der Parteien auf die Klimaschutzpolitik hin abgeklopft haben. Und dann habe ich noch zwei Fragen dazu. Die erste nämlich ist, 2 Monate später steht zumindest ein Koalitionsvertrag. Das ist ja erstmal sehr positiv, oder? Würden Sie das auch sagen, dass das schnell ging und geräuschlos?
Ja, also da in diesen Zeiten kann man sich darüber freuen, dass da zumindest eine Verständigung da ist. Das ist in anderen Ländern ja gar nicht die Selbstverständlichkeit. Insofern, das ist schon gut. Jetzt muss man aber auch Abstriche machen, weil da kann natürlich nicht alles so drin sein, wie man sich das wünscht. Mit mehr Maßnahmen hätte ich mir gewünscht, aber es gibt ja noch genügend Zeit. Die Regierung fängt ja erst an und vielleicht wird ja noch nachgesteuert und man macht einiges noch anders, als man es hier vielleicht formuliert.
Ja, und trotzdem gibt es ja auch ein gebrochenes Wahlversprechen. Und ich weiß, dass Sie da eine sehr klare Haltung zu haben. Wir kommen nämlich nochmal auf die Atomkraft zurück. Die Union hat es ja schon im Wahlkampf immer wieder forciert und angesprochen, dass man bitte möglichst zur Atomkraft zurückkehren will. Jetzt kommt es aber nicht. Ist sowas nicht auch schädlich für das Vertrauen in die Politik, weil jetzt Unionswählerinnen und Wähler enttäuscht sind und sagen, wir hatten gedacht, das kommt noch oder hatten es uns gehofft und jetzt ist es aber das Aus der Atomkraft. Also was überwiegt da sozusagen, das Aus der Atomkraft oder ist es nicht auch ein Nachteil, weil jetzt Menschen politikverdrossener werden vielleicht?
Na, die Politikverdrossenheit, die hat ja so viele Ursachen und das hängt auch an verschiedenen anderen Themen. Also ich glaube, bei den Unionswählerinnen ist es wahrscheinlich eher, dass die Enttäuschung über das Schulden machen, dass sie irgendwie zu SPD nahe geworden sind oder denen zu viel Zugeständnisse gemacht haben. Die SPD hat ja auch viel versprochen, was sie nicht durchsetzen konnte. Das ist eben auch eine Koalition, ja. Das ist der Kompromiss, der gehört dann letztendlich dazu. Gerade beim Thema Atomkraft würde ich nicht von Wählertäuschung sprechen. Das war ja von vornherein klar, dass es eher eine Art Fata Morgana ist. Und die Betreiber haben ja selbst im Wahlkampf immer schon gesagt, bitte CDU, hört uns mal zu, wir wollen das alles nicht. Und da musste man irgendwie gesichtswahrend, ich denke, diesen Wahlkampf noch durchführen. Ist am Ende vielleicht auch gar nicht so traurig darüber. Das bringt doch viele Probleme nach sich. Aber bei anderen Themen ist das mit Sicherheit vielleicht größer, diese Enttäuschung. Und bei Politikverdrossenheit müssen wir auch immer dran denken, es hat auch ganz viel damit zu tun, dass wir in Zeiten, geopolitisch ganz schwierigen Zeiten leben und die Desinformation einfach um sich greift, Populisten sehr leichtes Spiel haben und wir mit Informationen und auch wissenschaftsbasierte, faktenbasierte Medien und Informationen gegenhalten müssen und so schafft man eher Politikverdrossenheit weg, aber beim Thema Atom, glaube ich, wird das jetzt nicht die Überhand haben, nein. Okay. Also das ist vielleicht, dass manche eher enttäuscht sind über das Thema Klimaschutz, weil es ja auch im Wahlkampf keine Rolle gespielt hat, so dass da einige doch enttäuscht drüber sind. Aber ja, so ist es halt, wir leben in diesen Zeiten und insofern machen wir hoffentlich das Beste jetzt draus.
Das ist eigentlich ein gutes Schlusswort. Wir haben jetzt A bis Z des Koalitionsvertrags besprochen, was da drin steht, was auch nicht drin steht und wir werden natürlich das weiter begleiten, was dann auch umgesetzt wird. aufmerksame Hörerinnen und Hörer haben festgestellt, dass ich in der Einleitung nichts zu einer Hörerfrage erzählt habe. Wir lassen die dieses Mal bewusst weg, weil es jetzt einfach sehr viel Inhalt war und weil es dann auch irgendwann vielleicht zu viel wird. Nichtsdestotrotz können aber alle gerne schreiben an klimapodcast@mdraktuell.de. Wer Fragen hat, gerne auch noch, wer vielleicht Fragen zum Koalitionsvertrag hat, wenn da Aspekte aufploppen, die Fragezeichen hinterlassen. Wir haben ja auch nicht alles komplett erfasst und gesehen vielleicht. Also wenn da Fragen sind, gerne schreiben. Und wir beenden diese Folge mit einem kleinen Werbeblock, und zwar für einen anderen ARD-Podcast. Da geht es nämlich raus in den Garten. Sind Sie Gartenfan, Frau Kempfert?
Ja, ich bin großer Gartenfan. Ja.
Sehr schön. Ich auch. Ich habe leider keinen eigenen, sondern nur bei meinen Eltern und Schwiegereltern. Aber das liebe ich sehr, wenn man da irgendwie abernten kann. Und ich habe nicht die Arbeit, nur den Nutzen.
Ja, das ist doch die beste Variante.
Super, frische Erdbeeren, das ist echt wirklich toll. Vielleicht höre ich mir den Podcast auch mal an. Der heißt nämlich Komm mit in den Garten. Und es geht vor allem darum, welche Gemüsesorten passen gut in ein Beet oder Hochbeet. Über welche Blumen und Pflanzen freuen sich Insekten. Und es gibt schon auch Bezug zum Klimawandel, weil es natürlich auch um zum Beispiel Biodiversität im Garten geht, was da hilfreich ist, und zum Beispiel auch, wie man Superfood anbaut, das dann eben aus dem eigenen Garten kommt und nicht klimaschädlich von ganz weit weg eingeflogen werden muss. Alle zwei Wochen gibt es dann neue Tipps von den ARD-Gartenexpertinnen und Experten, und meine MDR-Kollegin Nadine Witt, die diesen Podcast macht, hat natürlich auch selber einen Kleingarten und kann viel aus eigener Erfahrung berichten. Also dieser Podcast Komm mit in den Garten, gibt es kostenlos in der App der ARD-Audiothek, und den Link packen wir wie immer in die Shownotes.
Klingt doch spannend. Ja, genau.
Sind auch immer nur so, und sind auch immer nur so 15 bis 20 Minuten. Das kann man wirklich mal schnell zwischendurch hören und auch mal sich die Folgen angucken, was da von besonderem Interesse ist. Jetzt geht ja die Saison langsam los. Dann sind wir durch für diese Ausgabe zum Koalitionsvertrag mit Kempferts Klima-Podcast. Vielen Dank, Frau Kempfert, für Ihre ganzen Einordnungen und Ihre Antworten. Das hilft immer sehr, wenn Sie das irgendwie einordnen, was davon zu erwarten ist. Ich wünsche Ihnen schon mal schöne Ostern.
Und das wünsche ich Ihnen auch.
Dankeschön. Die nächste Folge gibt es dann wie gewohnt in 14 Tagen mit meinem Kollegen Markus Schödel. Bis dahin eine schöne Zeit.
Das wünsche ich Ihnen auch. Dankeschön und tschüss.
Tschüss.
MDR Aktuell. Kempferts Klimapodcast.